Ich möchte mit euch heute über einen Gedanken nachdenken, der unser Leben entscheidend beeinflussen kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sowas besonders Schönes erlebt hat, was unerwartet kam, oder wenn du durch eine schwierige Zeit hindurchkommst und plötzlich gemerkt hast, krass, ich kann wieder aufatmen, die Bedrohung ist vorbei, die Angst, die Gefühle sind vorbei, vielleicht vorbei, und es gibt ja so einen Moment, da wird einem das bewusst. Und dann kommt so ein ganz natürliches Gefühl, ein Gefühl von Dankbarkeit. Und das äußert sich unterschiedlich. Manche Leute mögen sagen, ach, zum Glück ist das vorbei. Zum Glück brauche ich darüber nicht mehr nachzudenken. Manche Leute sagen im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank. Aber wir spüren, irgendwas oder irgendjemand sollten wir dankbar sein. Manchmal ist das so, als würde es gar nicht anders gehen. Komischerweise ist es so, dass wenn es darum geht, unsere Dankbarkeit persönlich zu zeigen, gegenseitig zu zeigen, das ist nicht immer so intuitiv. Es fließt nicht immer so leicht aus uns heraus. Es ist nicht immer selbstverständlich. Aber das Problem ist, dass wenn wir Dankbarkeit zurückhalten, also nicht Danke sagen, dann schaffen wir eine Lücke in der Beziehung. Was ist das, möchte ich gleich erklären. Es bleibt irgendwas unausgesprochen, es bleibt unvollendet und es entsteht so eine Spannung, die sogar dazu führen kann, dass man nicht mehr genau weiß, ist das Vertrauen noch da, wie es vorher da war? Ist diese Beziehung wirklich gleich oder fehlt nicht was? Um es mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass wenig so weh tut wie Undankbarkeit. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil Undankbarkeit ausdrückt, ich sehe dich nicht. Du hast was für jemanden getan, aber du fühlst dich nicht erkannt. Du fühlst dich nicht für deine Bemühungen wertgeschätzt. Und das ist Undankbarkeit. Und das ist so eine Sache, die vermittelt das Gefühl, ey, das ist doch selbstverständlich, was du machst. Das ist doch natürlich, das ist doch deine Aufgabe, das ist doch dein Job. Jetzt stell dich mal nicht so an. Wofür soll ich dir eigentlich danken? Und das tut so weh, weil das nicht neutral ist. Es ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir uns erwarten, was wir uns wünschen, dass Leute auf uns zukommen und sehen und Wertschätzung entgegengeben. Vielleicht sogar das Gegenteil von dem, was wir verdient haben. Und das tut weh. Und wisst ihr, was das Verrückte an der ganzen Situation ist? Die andere Person hat uns eigentlich gar nichts Schlimmes angetan. Sie hat einfach nur nichts gemacht. Gar nichts getan. Und wenn du dich in so eine Situation mal hineinversetzt, wie unangenehm ist das dann, wenn man dann auf jemanden zukommt und die Dankbarkeit einfordert, ja? So, das fühlt sich kindisch an zu sagen, hey, wie wär's mal mit einem Danke? Oder du hast mir noch nicht gedankt, ich hab's gerne gemacht. Du zeigst nie deine Wertschätzung. Wer möchte sowas schon sagen? Das ist doch, man fühlt sich doch von vornherein total blöd und klein und unsicher. Und meistens, wenn man dann das anspricht, dann kommt die Antwort, oh, das tut mir leid, natürlich, danke, danke. Aber was wir hören, ja, der Subtext ist dann so, ach, das tut mir leid. Du arme Wurst, du brauchst also Bestätigung, ja, natürlich gebe ich die dir. Das Merkwürdige an der Undankbarkeit ist, dass sie ohne Worte auskommt. Sie äußert sich manchmal sogar direkt, ja, also so mit dem Hinweis, wenn man was gemacht hat, wie man es noch hätte besser machen können. Ich weiß nicht, ich räume regelmäßig bei uns die Geschirrspülmaschine zu Hause aus. Die wird zweimal am Tag, läuft die durch, wir haben eine große Familie. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich nicht weiß, wo irgendein Teil in der Küche hinkommt, dann lege ich es einfach mitten auf den Herd. Warum? Dann brauche ich mir wenigstens nicht anzuhören, wo ich es an anderer Stelle hätte hinlegen müssen, ja, weil ich die Küchenordnung vielleicht nicht 100% verstanden habe. Aber vielleicht kennst du das, zu sagen, ja, du hättest du das noch gemacht, wäre es schöner gewesen. Oder, oh, das ist eine schöne Farbe, aber hättest du die genommen, hätte es noch besser ausgesehen. Oder wie gesagt, beim Aufräumen kommt was in den anderen Schrank. Aber meistens ist Undankbarkeit das Fehlen von Worten. Das ist so ein Mangel an Anerkennung für das, was wir getan haben, obwohl es eigentlich doch wert gewesen wäre, anerkannt zu werden. Und dann gibt es noch was Komisches bei Undankbarkeit, nämlich wenn wir Opfer von Undankbarkeit sind, dann ist das häufig das Einzige, woran wir noch denken können. Es überdeckt alles andere. Und das Besondere ist, für den, der undankbar ist, ist das alles unsichtbar. Der kriegt das gar nicht mit oder sie kriegt das gar nicht mit. Und wenn dann so eine Lücke von Undankbarkeit in der Beziehung entsteht, dann ist das alles, was der andere sieht. Das ist alles das, was die eine Person sieht. Und ich nehme das vielleicht überhaupt nicht wahr. Ich bin völlig ahnungslos. Und wenn das offensichtlich ist, dann verstärkt es den Schmerz des anderen noch, weil er denkt, ist ja noch selbstverständlicher. Um es einfach auszudrücken, der Empfänger ist sich immer der Undankbarkeit bewusst, der Verursacher dagegen selten. Und das ist seltsam, das ist irgendwie komisch. Unsere Undankbarkeit, von der wir vielleicht gar nicht mehr wissen, dass sie existiert, sie hinterlässt Spuren und sie untergräbt dann unsere Glaubwürdigkeit und manchmal merken wir das überhaupt nicht. Wenn ich darüber nachdenke, dann schmerzt mich das, weil ich mir sicher bin, dass es Menschen gibt, die sich von mir undankbar behandelt fühlen. Und das Verrückte ist, ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich bin völlig ahnungslos. Und wenn man dann konfrontiert wird, dann ist es ja so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gehe dann erstmal so in die Defensive. Dann sagt jemand zu mir, ich habe das Gefühl, du bist nicht dankbar. Ich denke, du nimmst das alles für selbstverständlich. Und dann denke ich so, halt, Moment. Woher weißt du, wie ich mich fühle? Das kannst du gar nicht wissen. Niemand weiß, was wir fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, das auszudrücken. Weil ich kann ja auch nicht sagen, wie der andere sich fühlt, ob er sich nicht geschätzt fühlt oder ob er denkt oder sie denkt, dass alles für selbstverständlich ist. Und wenn dann jemand das zu mir sagt, dann sage ich, aber ich bin doch dankbar. Übersetzt heißt das, ich bin innerlich dankbar in meinem Herzen. Ich habe Gedanken und Gefühle der Dankbarkeit dir gegenüber. Nur du merkst es halt nicht. Und nicht ausgesprochene Dankbarkeit wird oft wie Undankbarkeit erlebt. Nicht geäußerte Dankbarkeit wird von der anderen Person als das genaue Gegenteil wahrgenommen, als das, was wir eigentlich denken und fühlen. Und dann stellen wir also fest, diese Art der Interaktion miteinander bestimmt schon ziemlich doll unsere Beziehung. Sie bestimmt, wie wir mit anderen Leuten interagieren. Sie bestimmt, wie viel du bereit bist, jemandem anders von dir anzuvertrauen oder wofür der andere sagt, das bin ich bereit, dir anzuvertrauen. Denn alles, was wir als selbstverständlich so hinnehmen, das tun wir dann instinktiv, das ist keine bewusste Entscheidung, aber es entsteht eine Lücke und der andere oder die andere zieht sich automatisch zurück, um nicht verletzt zu werden. Ein Tipp, den ich gerne als Teenager gehabt hätte, wäre folgender gewesen. Es hat mir jemand gesagt, wenn du möchtest, dass deine Eltern zu Hause öfter Ja als Nein sagen, wenn man um Freiheit bittet, dann sei hörbar dankbar für alles. Und das ist der Grund. Eltern und Eltern im Allgemeinen sind es gewohnt, komplett selbstverständlich, dass alles selbstverständlich hingenommen wird. Ja? Und so der typische Teenager, so habe ich auch gedacht, habe ich gesagt, ey, natürlich habe ich ein Zimmer, natürlich habe ich Klamotten, natürlich habe ich mehr zu essen, als ich überhaupt brauche und ich erwarte sogar von meinen Eltern, wenn sie wollen, dass ich pünktlich nach Hause komme, dass sie mich irgendwo abholen, ja, sonst ja, kommt die BVG nicht oder was auch immer. Das ist doch ihre Aufgabe, sie sind meine Eltern. Aber das Verrückte ist, das ist gar nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich. Und wenn man anfängt, dankbar zu sein, dann nimmt man Eltern wahr als das, was sie sind. Sie haben es verdient. Das Zweite ist, und das ist ein Tipp, und ich wünschte, ich hätte ihn gehabt. Ich hatte trotzdem auch sehr, sehr freundliche, zugewandte Eltern. Ich liebe sie immer noch. Aber ihre Herzen wären geschmolzen. Sie würden noch mehr machen, das, was ich möchte. Dankbarkeit ist nämlich die Sprache ihres Herzens. Ja, absolut. Und wenn wir die Lektion verstehen, dass letztlich jeder von uns, egal was wir tun, egal in welcher Position wir sind, wir immer Freiwillige sind, selbst wenn wir Eltern sind oder unsere Eltern, dann haben wir Dankbarkeit verdient. Und dann sollten wir diese Dankbarkeit ausdrücken. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte von Jesus anschauen und jedes Mal, wenn ich so diese Geschichte lese, dann denke ich an die Menschen, in denen ich in meinem Herzen dankbar bin. Aber denen ich das vielleicht noch nicht ausgedrückt habe, dadurch, dass ich es ihnen persönlich gesagt habe oder ihnen einen Brief geschrieben habe oder angerufen habe oder wie auch immer. Und da beschreibt Lukas, der so eine Szene sehr, sehr akkurat und gut beobachten und gründlich beschreibt Folgendes. Das ist in Lukas 17. Er schreibt, auf seinem Weg, also auf dem Weg von Jesus, nach Jerusalem gelangte er an die Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Das ist eine sehr abgelegene Gegend, da wächst nicht viel, da will auch keiner sein. Es gibt so Rivalitäten zwischen den Juden und den Menschen, die in Samarien leben. Es ist sehr dünn besiedelt, mitten im Nirgendwo. Und als er dort in ein Dorf kam, da standen in einiger Entfernung 10 Aussätzige. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Menschen, die Aussatz hatten oder Lepra, wie die Krankheit heißt, die lebten damals so, es war so ein Pendeln zwischen Leben und Tod. Du lebst nicht richtig und du bist auch nicht richtig tot. Das ist so eigentlich wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation, weil sie komplett isoliert waren. Sie sahen aus der Ferne zu, wie das Leben vor ihnen vorbeizog. In dieser Zeit galt diese Krankheit Lepra als extrem anstrengend, steckend. Und das Grundproblem war, dass Menschen mit dieser Krankheit nach und nach die Fähigkeit verloren, Schmerzen zu spüren. Und in dieser Gesellschaft damals, in der harte körperliche Arbeit zum Überleben notwendig war, war das Problem, dass sie Verletzungen bekamen, die entweder nicht bemerkt oder nicht behandelt wurden. Und das bedeutete, dass ihr Körper dann sichtbar nach und nach verfiel. Weil diese Krankheit so ansteckend war, verlangte das Gesetz danach, dass Leprakranke außerhalb der Stadt in speziellen Gebieten leben mussten. Und wenn sich normale, gesunde Menschen ihnen näherte, dann waren sie verpflichtet zu rufen, Lepra, Lepra, damit die anderen gewarnt sind und einen großen Bogen um sie herum machen. Dadurch lebten viele Leprakranke in ihren eigenen Communities. Sie bauten ihre eigenen Felder an und sie überlebten, so gut es eben ging. Und für die Leser des ersten Jahrhunderts war das überhaupt keine Überraschung, dass Jesus quasi in einer völlig entlegenen Gegend war, wo er diese Menschen fand, die ihr Dasein fristeten. Und ja, hier möchte ich noch eine ganz kurze Anmerkung machen zu dem Ort, wo das passiert. In der Geschichte, am Ende der Geschichte erfahren wir, dass diese Gruppe von Leprakranken sowohl aus Juden als auch aus Menschen aus Samaria bestand. Und normalerweise hätten diese beiden Gruppen nichts miteinander zu tun gehabt. Kein gar nichts. Weder politisch noch religiös. Aber es zeigt sich etwas, was wir sonst auch feststellen. Wenn Schmerz, Leid und Ausgrenzung da sind, dann führt es häufig dazu, dass Unterschiede verschwinden und dass Gemeinsamkeiten in den Vordergrund treten. Wenn Menschen einander brauchen, dann werden Politik und Religion zur Nebensache. Und so beschreibt Lukas diese Szene weiter. Er sagt, die Leprakranken blieben in einiger Entfernung stehen und sie riefen laut, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Also wieder, wir sind am Ausgang von diesem Dorf, irgendwo im Nirgendwo, Jesus ist gerade dort. Und jetzt sehen sie von Ferne, da kommt so eine Gruppe an Menschen, sie kennen Jesus, weil sie von ihm gehört haben. Da ist irgendwie Hoffnung in diesem Mann und sie rufen, Meister. Ey, dieser Begriff wird eigentlich nur von seinen Jüngern verwendet. Und sie gehören doch offensichtlich nicht zu den Leuten, die ihm folgen. Aber vielleicht war da diese Verbindung, diese Sehnsucht danach, zu Jesus zu gehören, wieder ins Leben zu kommen. Gott, hat er uns verlassen? Sie durften ja nicht mehr irgendwo beten. Also diese verzweifelten Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Sie schreien, sie rufen. Wenn er wirklich das tun könnte, was die Leute über ihn sagen, dann war er ihre einzige Hoffnung. Und jetzt sagt Lukas Folgendes, er beschreibt die Situation, das finde ich total spannend. Jesus sieht die aussätzigen Menschen. Er rief ihnen zu, er schreit ihnen zu, er sagt, geht! Geht! Ich glaube, das haben sie nicht erwartet. Das wollen sie nicht, dass er das sagt. Sie haben über Jahre hinweg von Leuten gehört, haut ihr ab, geht weg, ich will nicht mit euch in Verbindung kommen, ihr steckt uns an, verschwindet. Aber was Jesus sagt, ist was anderes, der Satz endet da nicht. Er sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Jetzt stell dir mal vor, was die dachten in dem Moment. Ey, was gibt's denn hier zu zeigen? Ja, ich gucke an mir runter. Da ist nichts zu zeigen. Ich bin offensichtlich krank. Meine Haut sieht nicht gut aus. Außerdem, wenn ich jetzt wirklich gehe, mit welcher Begeisterung kommen diese Priester auf mich zu? Da ist niemand begeistert. Aber Jesus hat 3 Dinge, die er sich überlegt an dieser Stelle, glaube ich, die ihm durch den Kopf geht. Er wusste, dass nach dem damaligen Gesetz Menschen, die eine Hautkrankheit überstanden hatten, nach einer Zeit der Quarantäne zu den Priestern gehen mussten, um das Okay zu bekommen, bevor man sich wieder in die Gesellschaft integrieren durfte. Also sagte Jesus, wenn er sagt, geh, zeig dich, implizierte das, bis ihr dort seid, werdet ihr geheilt sein. Das Zweite, was Jesus wusste, er wusste, wenn ich 10 Menschen heile, wenn 10 geheilte Aussätzige vor den Priestern standen, da müssen sich doch alle unweigerlich fragen, wie seid ihr geheilt worden? Das war noch nie vorgekommen, das war ein klares Wunder und es würde den Ruf von Jesus, seine Glaubwürdigkeit weiter verstärken. Es war unmöglich zu leugnen, dass was Außergewöhnliches passiert war. Und letztlich ruft Jesus diese Menschen in einen Akt des Glaubens. Sie mussten sich auf den Weg machen, bevor sich irgendwas an ihrem Zustand geändert hätte. Das war ein Ausdruck von außergewöhnlichem Glauben an Jesus. Wenn unterwegs nichts geschehen wäre, dann hätten sie sich komplett lächerlich gemacht. Es stand viel auf dem Spiel hinter der Aufforderung von Jesus, loszugehen. Was würden wir in so einer Situation machen? Was würdest du in so einer Situation machen? Jesus sagt, geh. Und sie gingen. Sie gingen nicht, weil das Sinn machte. Überhaupt nicht. Sie gingen, weil Jesus ihnen das gesagt hatte. Und dann passierte das, woran ihr euch vielleicht erinnert, wenn ihr diese Geschichte kennt. Dort steht, und sie gingen, als sie gehorchten, und wurden gereinigt. Sie gingen buchstäblich im Glauben. Wenn du lange in der Gemeinde unterwegs bist, dann gibt es so ein paar Ausdrücke, die man so lernt mit der Zeit, ja, wo keiner so richtig weiß, was sie bedeuten, aber irgendwie wissen doch alle, was sie bedeuten. Im Glauben gehen ist so ein Ausdruck, ja. Was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, das ist genau das, was es bedeutet. Sie reagieren auf das Versprechen von Jesus, auf die Aufforderung, bevor sie das Ergebnis kennen. Das bedeutet, im Glauben zu gehen. Das ist der wahre Kern davon. Du hörst was von Jesus, du merkst, dass es für dich war und bevor du das Ergebnis kennst, gehst du los. Aber die Geschichte geht noch weiter. Einer von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte er um. Also er drehte sich um, er kam zurück, er schloss den Kreis, er füllte die Lücke und sagte, danke Jesus. Der Text sagt, er kam Gott lobend und mit lauter Stimme zurück. Er warf sich buchstäblich Jesus zu Füßen. Er dankte ihm. Plötzlich wird klar, hier ist keine Abstandsregelung mehr möglich, keine Distanzierung. Er geht direkt zu Jesus, er fällt ihm um die Füße und drückt ihm alles aus, wie dankbar er ist. Er war nicht einfach nur zufrieden damit, sich dankbar zu fühlen. Er zeigte es, er drückte sich aus. Jetzt stell dir das vor, so sehr er auch zurück in sein Leben wollte, so sehr alles hinter sich lassen musste, er wusste, ich muss nochmal zurück. Ich muss diesen Kreis der Dankbarkeit schließen. Jesus hat mir gerade mein Leben zurückgegeben, ich muss ihm Danke sagen. Und dann tat er das, was alle hätten tun sollen. Er ging zurück und dankte dem, der ihm geholfen hatte, dem, der ihm gesagt hat, ich habe endlich wieder Perspektive. Er ging zurück, um demjenigen zu danken, der ihm dieses Leben ermöglichte. Und dann sagt Lukas einen echt spannenden Satz, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Und ich glaube, er hat so ein kleines bisschen gelächelt, als er das aufgeschrieben hat. Er sagt nämlich, und er, dieser Aussätzige, der war ein Samariter. Und die Implikation ist völlig klar. Die anderen 9 waren es wahrscheinlich nicht. Und dieser Mann, der Samariter, hatte vorher schon krass Ausgrenzung erlebt. Vorher Diskriminierung erlebt. Und er war besonders dankbar in seinem Herzen. Und er zeigte es. Und immer waren es diese, oder ganz häufig sind es Außenseiter, die meiste Dankbarkeit zeigen. Diese Menschen haben überhaupt keine Illusion darüber, wie wenig sie verdienen. Ihr Stolz und Alltagshektik stehen ihnen gar nicht mehr in den Weg, wenn es darum geht, Jesus Dankbarkeit zu zeigen. Aber jetzt endet diese Geschichte hier nicht, sondern sie geht weiter. Und Jesus stellt nämlich eine Frage. Er sagt, Moment, sind nicht 10 geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Interessanterweise steht im Original, im griechischen Original, das Fragewort wo am Ende des Satzes, um es zu betonen. Und da steht also wörtlich, die 9, wo? Wo? Die 9, wo sind sie? Wo ist der Rest? Jesus erwartet natürlich überhaupt keine Antwort. Darum geht's gar nicht. Es ist nur die Beobachtung, die er dort macht. Es fehlt etwas. Jemand fehlt. Menschen fehlen. Die anderen 9 haben diesen Moment verpasst. Sie haben die Gelegenheit verpasst. Es war unvollständig, nicht abgeschlossen, offen geblieben. Wenn du als Kind ein Geschenk bekommen hast und deine Eltern standen neben dir, was haben sie gesagt? Sag Danke, sofort. Danke, danke. Wenn man das nicht macht, dann sagen die Eltern schon mal Danke. Aber das war so, immer so, jetzt sofort, du musst jetzt Danke sagen. Hör nicht auf, da war so eine Dringlichkeit dabei. Schnell sag Danke, sonst läuft die Zeit ab. Schließ den Kreis, verbinde die Punkte. Und genau das macht das, was Jesus hier sagt. Die anderen 9 haben den Moment verpasst. Der Moment war vorbei und sie bleiben als die Undankbaren in Erinnerung. Natürlich, ihre ganze Zukunft war verändert worden ohne Jesus, ohne seine Intervention. Sie hätten den Rest ihres Lebens damit verbracht, irgendwo im Nirgendwo zu leben, weit weg von allem. Jetzt können sie zu ihren Familien, zu ihren Kindern, natürlich rennen sie dorthin, gar keine Frage. Sie können wieder arbeiten, sie können wieder sich in die Gesellschaft integrieren. Aber wo? Wo sind sie? Und da ist die Frage von Jesus plötzlich ziemlich nah. Wo sind diese ganzen Typen hin? Und bevor ich dazu hart urteile, da stelle ich mir vor, wie wäre es denn gewesen, wir hätten die 9 mit ihrer Undankbarkeit konfrontiert. Was hätten sie wohl gesagt? Wahrscheinlich hätten die schnell gesagt, was? Hey, wir sind nicht undankbar, fern davon. Wir sind total dankbar, unsere Herzen sind voller Dankbarkeit. Ich glaube denen das. Ich glaube, dass die 9 sich auch super dankbar gefühlt haben. Aber das Problem ist es, sie haben es nicht ausgedrückt. Und Jesus, wie wir manchmal, war fassungslos. Und er fragt, ist denn niemand zurückgekehrt? Ist niemand zurückgekehrt, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Nur ein einziger, der zurückkommt? Da war dieser einzige und eine Aussätzige, der zurückkam, um Jesus zu danken, nachdem er geheilt wurde. Und das war ein ganz besonderer Moment für Jesus. Jesus hatte ihm ja schon mal gesagt, geh und zeig dich dem Priester. Und jetzt sagt er zu ihm, steh auf und geh. Es gibt keinen Grund mehr für dich, jetzt wiederzukommen. Du hast es geschafft, der Kreis ist geschlossen. Und dann kommt dieser starke Satz, er sagt zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Dieser kranke Mensch, der hat nicht nur Gesundheit am Körper von Jesus geschenkt bekommen, aus dieser Dankbarkeit folgte letztlich noch ein ganz anderer und entscheidenderer Schritt. Dieser Mensch wird gerettet. Jesus konnte ihm das auch noch sagen, hätte ihm sagen können, deine Schuld ist vergeben, es steht nichts mehr zwischen dir und Gott, du bist angenommen, du bist frei. Er hat Freiheit bekommen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es beginnt mit diesem Hilfeschrei von 10 Personen, die sich in einer isolierten, ausweglosen Situation befinden. Jesus hört den Hilfeschrei, er wendet sich ihnen zu, er lässt sich von ihnen finden und er heilt sie. Aber es gibt nur einen Mann, der zurückkommt. Ein Mann, der mit sichtbarer und geäußerter Dankbarkeit zu ihm zurückkommt und Jesus das zweite Mal aufsucht. Er ist sich bewusst, dass Jesus ihm die Krankheit weggenommen hat und er ist unendlich dankbar. Und Jesus reagiert darauf mit einem noch größeren Geschenk, echter Freiheit. Möchte ich heute ermutigen, wenn du das hörst. Auf der einen Seite ist es wichtig, in unserem ganz normalen und natürlichen Umfeld dankbar zu sein. In einer Stadt wie Berlin dankbar, offen zu sein. Aber es geht auch um unser Herz zu Gott. Und vielleicht beobachtest du dich einmal, wo Dankbarkeit in deinem Leben fehlt. Wo Gott dir Freiheit schenken möchte durch diese Dankbarkeit in Beziehung oder in der Beziehung zu ihm. Wo du durch deine Dankbarkeit Segen für Beziehung und Menschen werden kannst. Ich glaube, dass wir durch diese Dankbarkeit die Atmosphäre in unserer Gemeinde, in unserer Familie, aber auch in dieser Welt verändern können. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich möchte Danke sagen. Ich danke dir für so viel Gutes, was wir in unserem Leben erleben. Und häufig gehen wir so schnell darüber hinweg, vergessen das. Und ich möchte sagen, es tut mir leid, es tut uns leid. Wir wünschen uns, dass dieses Herz von Dankbarkeit, was wir von diesem Menschen lernen, der umgekehrt ist, zu Jesus gegangen ist, und der Freiheit geschenkt bekommen hat, Rettung geschenkt bekommen hat, dass wir das auch erleben. Jesus, verändere unsere Herzen, dass wir nicht auf das schauen, was noch nicht so gut ist, sondern auf das schauen, was du uns schon geschenkt hast, auf dass wir noch mehr Freiheit bekommen und deine Gegenwart erleben dürfen. In deinem Namen. Amen.